herzlich willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim ist heute wieder mit dabei. Hallo Tim.
Hallo, grüßt euch und entschuldigt meine Stimme. Ich bin noch etwas heiser vom Skiurlaub.
Ja, aber trotzdem schön, dass du da bist, Tim, dass du es dann doch geschafft hast soweit. Hoffen wir mal, dass du die Zeit durchhältst. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast bei uns, nämlich den Martin. Und Martin arbeitet als Lotse im Frankfurter Tower, was ja schon eine große Aufgabe ist, weil in Frankfurt ist ja wirklich Halligalli mit 4 Bahnen gleichzeitig, wenn es da richtig rund geht. Hallo Martin.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja. Martin, wie funktioniert das? Wie kann ich Tower-Lotse in Frankfurt werden? Wenn ich jetzt in Frankfurt wohne und ich Frankfurter ja bin und ich sage, da will ich schon immer mal arbeiten. Kommst du überhaupt von da oder kommst du von ganz woanders her?
Tatsächlich fast, ja. Ich komme aus Mainz. Also ich habe es nicht ganz so weit nach Frankfurt. Habe dadurch natürlich schon immer einen gewissen Bezug auch zum Airport gehabt, weil wir natürlich bei uns in der Innenstadt, wohl dort als auch an meinem Wohnort, wo ich groß geworden bin, in dem Vorort von Mainz, schon immer auch irgendwie das Final von der 07 über dem Haus hatten. Mhm. Und demnach habe ich da schon immer ein bisschen andere Berührungspunkte mit Frankfurt gehabt, als das vielleicht jetzt jemand hat, der irgendwie nicht in der Einflugschneise wohnt. Aber natürlich irgendwie immer im Positiven. Und von daher war Frankfurt für mich, seitdem klar war, dass es irgendwie in der Fliegerei landen soll, schon immer auch irgendwie so ein Punkt, der mich sehr interessiert hat, oder ein Airport vor allem, der mich sehr interessiert hat. Um es mal vorwegzunehmen, am Schluss war es einfach eine große Portion Glück. Ich habe das normale Auswahlverfahren bei der DFS durchlaufen, nachdem ich vorher schon ja auch die ein oder andere Station in der Fliegerei irgendwie durchgemacht habe, und habe dann das Glück gehabt, das große Glück, dass ich zu einem Tower-Kurs eingeteilt wurde. Das war damals mein Wunsch. Da hat man leider beim Auswahlverfahren keinen direkten Einfluss drauf. Aber bei mir war es einfach so, dass der kommende Kurs, der dann mit meinem Zeitplan irgendwie übereingestimmt hat, dass das direkt ein Tower-Kurs war. Und ich dann im Laufe der Ausbildung einfach auch dort Glück gehabt habe, dass zu dem Zeitpunkt, als wir fertig wurden in der Flugsicherungsakademie in Langen, dass auch dort einfach Frankfurt ein paar Plätze gesucht hat und wir letztendlich aus unserem Kurs, wo wir zu 8 waren, 2 Leute auch abstellen konnten nach Frankfurt. Und da habe ich dann auch das große losgezogen sozusagen.
Nur ja. Glück, also immer nur Glück gehabt sozusagen.
Immer nur Glück. Es ist natürlich in der Akademie, gerade in Langen, wenn man im Simulator ist, ist es schon so ein bisschen, dass geguckt wird, wie die Leistungen so sind, ob man sich tendenziell eher mit IFA-Verkehr in großer Masse oder mit kompliziertem VFA-Verkehr leichter tut oder mit einfach insgesamt mehr oder weniger Movements, sodass dann schon, ich sag mal, auch von den Kursleitern und Kursleiterinnen dann eine Empfehlung gegeben werden kann. Es findet dann ungefähr 3 Monate vor der Abschlussprüfung in Langen, findet dann so eine Tower-Konferenz statt mit den Chefs, die sich dann dort zusammensetzen. Und ein bisschen, das ist ein bisschen Gambling. Da hat natürlich jeder entsprechend Bedarf und jeder versucht, möglichst viele Leute zu bekommen. Und dann wird erstmal ein Bedarf festgelegt, wer wie viele Plätze bekommt. Und dann wird in der internen Konferenz dann festgelegt. Anhand auch ein bisschen von persönlichen Präferenzen. Also wir hatten schon ein bisschen die Möglichkeit, auch Wünsche abzugeben, einen Erst-Zwei-Drittwunsch abzugeben. Sowohl unabhängig von den verfügbaren Plätzen, als auch dann, als wir wussten, welche Plätze zur Verfügung stehen, nochmal das Ganze aktualisiert. Und da war bei mir Frankfurt natürlich dann immer ganz oben.
Was hast du dir noch gewünscht, wenn ich fragen darf? Was stand noch auf deiner Liste?
Tatsächlich hatte ich schon Interesse an großen Airports, also gerade an den Hub-Airports. Das war natürlich, München war auch noch ganz oben mit dabei. Das hat mich sehr interessiert, einfach weil ich auch dort, glaube ich, Spaß gehabt hätte, was so das Freizeitangebot angeht. Einfach mal mit dem Wohnortwechsel. Und ja, das waren so meine 2 Hauptwünsche, die auf der Liste standen. Am Ende ist es in Frankfurt geworden, weil wir tatsächlich gar keinen Münchenplatz bekommen haben. So sah es zuerst aus. Dann hat durch ein kurzfristiges Querwechseln einer fertigen Lotsin von München nach Düsseldorf, ist dann bei uns plötzlich statt dem Düsseldorfplatz noch ein Münchenplatz frei geworden. Und so ist dann ein anderer Glücklicher dann dorthin gekommen. Aber ja, so war die Verteilung dann bei uns.
Mhm. Tim, du siehst so fragend aus.
Fragend, ja. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ich höre ja aktiv zu und denke mir die ganze Zeit so, wie du das dann mit den Wünschen gesagt hast, das klang für mich dann schon wieder so eher, wie ich das auch kenne von meinem Beruf. Da kann man sich dann auch irgendwann wünschen, wo man hinkommt. Ob man da hinkommt, das hängt aber bei uns dann von sozialen Kriterien meistens ab. Aber das hört sich ja so an, dass bei einer Lotsenausbildung, ihr werdet da einfach erstmal reingeschmissen und dann wird so die ganze Zeit so ein bisschen gesiebt. Der kann mehr das, die kann mehr das, er kann mehr jenes, sie kann mehr solches. Und du hast eigentlich nur durch Leistung so ein bisschen den Einfluss da drauf, wo du hinkommst, so hat sich das angehört. Stimmt das?
Ein bisschen, genau. Also wie gesagt, in erster Linie kommt es vor allem darauf an, also es kann auch ein Kurs, ich sag mal, mit jetzt sehr, sehr vielen leistungsstarken oder gleichmäßig leistungsstarken Leuten stattfinden. Wenn am Schluss München und Frankfurt zum Beispiel, ich sage jetzt mal als die großen Hub-Airports, gar keine Plätze abbekommen, weil sie jetzt vielleicht in den letzten Verteilerkonferenzen schon einige Trainees irgendwie zugesagt bekommen haben, dann kann es so durchaus auch mal sein, dass es vielleicht nur Plätze für andere Flughäfen dann tatsächlich gibt. Also die DFS hat ja immer noch nach wie vor 16 Tower über die Bundesrepublik verteilt. Und dann kann es auch durchaus mal sein, dass Anführungszeichen jetzt nur kleinere Plätze, Leipzig, Berlin, Düsseldorf, aber auch irgendwie sowas wie Bremen, Münster zur Verfügung stehen oder zur Auswahl stehen. Und du selbst dann trotz, ich sag jetzt mal, herausragender Leistung an einem Hub-Airport trotzdem auch dort erstmal nicht hinkommen kannst. Es ist aber natürlich auch noch nicht dann aller Tage Abend, sondern man kann auch, wenn man fertig ausgebildet ist und sein On-the-Job-Training absolviert hat, kann man tatsächlich auch jederzeit einen Wechselwunsch stellen. Das geht natürlich noch und das möchte die Firma prinzipiell auch unterstützen. Also was du eben angesprochen hast, soziale Faktoren und so weiter. Wenn ich jetzt als einfach mal als Beispiel als Familienvater irgendwo hingekommen bin, wo ich gar nicht hin wollte, meine Familie wohnt woanders und es ist mit dem Umzug schwierig, dann gibt es da durchaus gewisse Prioritäten auch bei so Wechselwünschen. Und so ist jetzt zum Beispiel auch zu uns letztens eine Kollegin gekommen, die ihre Ausbildung im Karlsruher Center gemacht hat, also im Upper Airspace. Das ist ja nun mal ein ganz anderes Arbeitsumfeld als jetzt wirklich die Tower-Kontrolle. Die hat es dann tatsächlich geschafft, nach auch ein paar Jahren warten, aber letztendlich in den Frankfurter Raum zu kommen, weil sie eben aus der Region hier ist und hat jetzt bei uns die Ausbildung absolviert, musste nochmal neu trainieren, ist fertig geworden und ist jetzt sozusagen einmal komplett innerhalb der Firma quer gewechselt, auch von einem ganz anderen Bereich. Also auch das ist möglich, weil natürlich Karlsruhe keinen eigenen DFS-Tower hat in Baden. Ja, deswegen hat sie jetzt diesen Weg dann so gewählt.
Aber das hört sich ja schon nach so einem Prädikat an, was du da bekommen hast, ne? Also, dass wenn man am Frankfurter Tower ist oder am Münchner Tower, so Hub hast du das genannt, das hört sich schon so an, als wäre das schon so the place to be, das Nonplusultra, was man so als Lotse dann machen kann, wenn man noch jung und dynamisch wie du ist.
Ja, das kann man so sagen, aber tatsächlich versuchen wir da immer so ein bisschen die Unterscheidung nicht ganz so groß zu machen, weil letztendlich auch wir andere Herausforderungen, sage ich mal, haben, als es jetzt an einem kleinen Platz ist oder andersrum. Nur, dass wir jetzt, ich sag mal, die große Masse an Verkehr abarbeiten, heißt jetzt nicht per se, dass wir die besseren Lotsen sind, sondern wir haben einfach ja in der Ausbildung uns wohl mit dieser Art von Verkehr etwas leichter getan. Von außerhalb wird man ganz gerne auch mal belächelt, weil im besten Fall haben wir natürlich die Flieger von unseren Feedern in der Anflugkontrolle wunderbar vorsortiert auf die Finals bekommen und wir sagen eigentlich nur Hallo, Clear to Land, Taxi und Contact. Also von daher ist das so ein bisschen Fließband und Massenarbeit. Das ist aber natürlich auch nur der Fall, wenn alles ganz, ganz planmäßig und nach Buch abläuft. Da hast du natürlich jeden Tag genug Beispiele und Situationen, wo man doch noch sehr, sehr viel mehr machen muss. Wir haben dadurch natürlich deutlich weniger VFR-Verkehr und das ist natürlich an anderen Plätzen, wo gerade viel WFA-Verkehr auch im Trainingsbetrieb irgendwie stattfindet und im Mischverkehr mit AFA und verschiedenen Flugzeugtypen, Delta Echos, Delta Mikes und dann Delta Alphas, die dann da doch ein bisschen schneller ankommen oder vielleicht noch militärischen Verkehr. Das sind ganz andere Herausforderungen, die wir natürlich gar nicht so oft haben, die auch bei uns einfach nicht so gut arbeitbar wären. Da ist natürlich der Flughafen auch entsprechend dran interessiert, dass vor allem die Großen eben alle pünktlich und sicher ankommen. Und da gibt es natürlich ein bisschen andere Prioritäten, als es jetzt zum Beispiel in Münster der Fall ist.
Ja, für WFA-Verkehr gibt es ja dann Tim und mich. Wir kommen dann wie so zwei lästige Fliegen dann um die Ecke und sagen, wir würden da gerne mal lang und da durch. Polizeihubschrauberverkehr hast du ja auch jede Menge am Flughafen. Darfst
genau.
du erzählen, was die da machen?
Ja. Ja, durchaus. Also wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Landespolizei Hessen natürlich, dem IBIS, die sowohl mit den Hubschraubern als auch ab und zu mal mit der Patenavia oder mit der Kinga vorbeikommen. Ja, doch mittlerweile ganz gut ausgestattet, was den Fuhrpark angeht oder den Flugpark. Tatsächlich haben wir sehr regelmäßigen Kontakt mit der Polizei, weil sie bei uns eigentlich fast täglich so Objektschutzflüge durchführen. Also das heißt, es wird tatsächlich von einem Polizeihubschrauber einmal der ganze Airport sozusagen oder der Flugplatzzaun abgeflogen und kontrolliert. Die sind eigentlich wirklich, außer ich sag mal jetzt bei sehr, sehr schlechtem Wetter und tief hängenden Wolken oder so, sind die eigentlich täglich bei uns zu Besuch. ja, suchen sich die Uhrzeit natürlich aus, wie es bei denen in den Betriebsablauf reinpasst, weil sie nicht nur Frankfurt kontrollieren, sondern auch noch nach Wiesbaden fliegen und nach Biblis im Süden. Und also die haben noch ein paar andere Punkte auf der Liste, die sie täglich irgendwie abfliegen. Da sind wir nur eine Zwischenstation, sodass das durchaus mal zu den verschiedensten Tageszeiten und auch zu den verschiedensten Verkehrszeiten irgendwie stattfindet, sodass wir manchmal schon eine generelle Freigabe zum Kreuzen von allen An- und Abflugsektoren geben können. Aber meistens ist doch so viel los, dass man mit denen wirklich sehr eng zusammenarbeiten muss, weil man oft zu den Zeiten, wo sie dort sind, keinen anderen VFA reinlassen würde. Mit denen weiß man, sie kennen sich sehr, sehr gut aus und mit denen können wir super, super gut zusammenarbeiten, weil auch wir wissen, dass man gar nicht viel sagen muss, sondern ich sag mal in einer sehr guten und abgestimmten Kurzform sich gegenseitig verständigen kann, sodass alles auch sofort funktioniert.
Ja, vor euch haben ja auch, wenn ich so jetzt mit dir rede, ist es ja ganz locker, aber ich muss dir sagen, vor euch haben auch ganz viele furchtbar wahnsinnige Angst. Ich selbst war früher einer davon.
Ja, Dito, ging mir auch so. Ja.
Kleiner Pilot, ne, Privatpilot, ja. Wenig Stunden, ja. Und dann mit Field Crossing oder allein schon in die Kontrollzone von Frankfurt reinfliegen. Ja. Damals war das ja noch ein bisschen anders, Anfang der 2000er, ja. Ende der 90er. Und meine Herren, das habe ich geschwitzt, ja. Wenn ich mit euch gefunkt habe, ehrlich. Und dann weiß ich noch, da gab es ein Midfield Crossing, was ich machen wollte. Und dann sagte mir, follow Alpha 5. Und ich, verdammt. Was ist denn Alpha 5, ja? Es war die Autobahn A5, ja?
Natürlich,
ja. Ja, natürlich, klar. War mir aber in dem
Muss man erstmal drauf kommen.
Genau, ja. Dann war erstmal Schweigen im Walde. Ja. Dann hat er mich gefragt, ja. Ob ich denn weiß, ja. Was das ist. Sage ich, nee, ja, ja okay, ja. Von Sie halber, ja, alles klar. Also Mensch, also das muss man sagen, ich sage denen nein, das sind, also den Flugschülern und den erfahrenen und unerfahrenen Piloten sage ich auch, das sind ganz liebe, nette Leute, die helfen euch. Ihr müsst natürlich irgendwie ein bisschen Ahnung von der Sache haben, ja, aber trotzdem, jeder fängt mal klein an und tja.
Genau, ja. Nee, also diese Angst möchte ich auch gerne jedem, der hier zuhört, möchte ich gerne nehmen, weil ich kann total nachvollziehen, was du erzählst. Ich selbst fliege auch von Mainz aus und bin da früher auch in verschiedensten Erfahrungsstufen, sage ich mal, sowohl als Schüler als auch dann eben später als fertiger Scheininhaber. Ja, lange noch große Kreise oder große Bögen um Frankfurt herumgeflogen und habe das tatsächlich auch nur gemacht, wenn ich jemanden dabei hatte, der sich sehr gut auskannte am Airport und habe dann irgendwann, habe es dann einfach mal versucht, habe dann, glaube ich, auch von Kollegen irgendwie gelernt, die sich da gut auskannten und dann ist irgendwann so ein bisschen der Schreck dann abgefallen, wenn man feststellt, wie du sagst, es sind am Funk eigentlich ganz normale Menschen und auch die haben eine gewisse Serviceorientierung auch den Kleinen gegenüber und wenn es der Verkehr zulässt, dann sind doch alle möglichen Sachen bei uns auch möglich. Ja.
Da bin ich euch auch sehr dankbar. Also das muss man ja wirklich sagen, wenn ihr da manchmal Stress habt und so weiter, ich verstehe es auch, wenn ihr normalen VFA-Verkehr auch außen rum schickt und so weiter, aber ich muss schon sagen, es macht schon viel Spaß mit euch und ihr gebt euch wirklich Mühe, das merkt man auch auf Funk. Also wenn ich jetzt nicht im Einsatz bin oder
ja,
im Rundflug, wenn ich nur so einen Rundflughubschrauber fliege gerade mal, ja, wo man da einfach merkt, ja komm, wir gucken, ob das irgendwie klappt oder nee, heute klappt es irgendwie nicht mehr mit Midfield Crossing oder doch geht irgendwie, flieg mal dahin, mach mal ein Holding da, mach mal so und so weiter. Also da muss man echt sagen und wenn dann irgendwie Sonntag, dann habt ihr wenig los, Sonntagnachmittag irgendein Trainee da sitzt und
genau,
dann
sagt, ja.
Willst du mal einen Low Approach machen? Ja!
Ja.
Dann mache ich das natürlich gerne. Das Thema ist ja, das fällt mir gerade dabei ein, so ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, weil irgendwann kam ja mal eine Behörde um die Ecke und sagt, Low Approach, furchtbar verboten. Genau, du grinst jetzt schon, ja. Und wenn man dann aber mit der EASA spricht, dann sagt die EASA ganz im Gegenteil, wir möchten, dass die Leute einen Low Approach machen, weil sie sollen lernen zu landen, wenn sie sich unsicher sind oder aus welchem Grund das auch immer machen wollen und sie müssen dafür nicht landen. Das hat die EASA ausdrücklich nochmal gesagt, ja. Also Low Approach sind legal.
Möchte ich hier nochmal betonen. Das ist tatsächlich, ja, das ist auch sehr, sehr gut. Ja, das kommt tatsächlich auch mal bei den richtigen Leuten dann irgendwann wieder an. Tatsächlich sind wir da so ein bisschen in der Zwickmühle, weil wir durch unsere Freigaben prinzipiell ja jetzt euch als Piloten erstmal auch nicht von euren Pflichten entbinden. Also unsere Freigaben
sicher, klar.
Behalten oder enthalten natürlich irgendwelche Richtungen oder im Zweifelsfall auch Höhenangaben, die wir euch irgendwie mit an die Hand geben. Aber ich sag mal, dass ihr euer Flugzeug legal oder euren Hubschrauber legal betreibt, davon entbinden wir euch nicht. Und im Zweifelsfall, wenn man mit einer Freigabe eben in Anführungszeichen nicht legal dann verfahren kann, dann müssen wir das halt wissen und dann können wir unsere Freigabe entsprechend ändern. Ja. Ja. Aber das war natürlich ein großes Thema mit den Low-Approaches, weil das kam plötzlich auf und da waren wir alle auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil wir das eben auch bisher alle als etabliertes Verfahren eigentlich kannten, gerade zu Trainingszwecken, weil wir auch nach wie vor der Meinung sind, das Unterschreiten der Sicherheitsmindesthöhe, um niemanden zu gefährden, natürlich über einem Airport absolut Sinn macht. Ja,
also, dafür ist er auch da, der Flughafen. Du darfst dann einfach machen und dafür die Sicherheitsmindesthöhe unterschreiten. Ja.
Genau, ja. Und wenn man irgendwo jemanden nicht gefährdet, dann ausdrücklich dort. Ja, genau. Nee, aber da sind wir gerade so ein bisschen in der Zwickmühle, weil da hat sich nicht so viel getan. Wir haben nur mitgekriegt, dass nachdem wir das aktiv auch gerade während Corona natürlich immer mal angeboten haben oder Leute reinkamen, wir das auch irgendwie gut abarbeiten konnten, dass dann plötzlich bei den Piloten irgendwie Bußgeldbescheide irgendwie eingingen. Und wir, also auch natürlich gerade bei uns vom Tower, auch die Leute, die selbst fliegen und wissen, wie viel Spaß das eben auch macht an so einem großen Airport, haben uns die Leute aktiv natürlich auch eingeladen. Also auch ich habe nicht nur im Training, auch danach, vor allem während Corona, regelmäßig bei FIS oder in Egelsbach angerufen und habe gesagt, hier ist gerade bei uns nichts los. Wenn jemand irgendwie Lust hat, schickt sie her. Wir haben Spaß. Ja. Und dann gab es halt nachträglich, nachdem wir dann wirklich die Leute aktiv eingeladen hatten zum Teil, gab es dann tatsächlich echt ein bisschen Unmut und Ärger, weil wir natürlich dann mitbekommen haben, Mist, jetzt haben die Leute da irgendwie einen blöden Brief und müssen sich erklären und es werden irgendwie Radardaten oder Flugaufzeichnungen irgendwie angefordert und das ist dann ein Weg gegangen, wo wir dann auch erstmal gesagt haben, wir canceln das Ganze mal und weisen jetzt, solange wir daran denken und das irgendwie die Zeit auch hergibt, immer noch mal darauf hin, achte bitte auf Sicherheitsmindesthöhe, Gebäudeabstand und so weiter. Ja, ja. Und Low Approach. In dem Sinn gebe ich jetzt gar nicht mehr frei, weil wir eben Sorge davor haben, dass dann damit irgendwas, also dass die Piloten im Nachgang irgendwie Ärger bekommen.
Also ich würde mich, das kann ich jetzt ganz klar sagen, definitiv gerichtlich wehren, weil die EASA das nämlich wirklich ausdrücklich sagt, dass ein Low Approach absolut legal ist, nämlich zum Zwecke der Übung einer Landung. Und bei euch eine Landung durchzuführen oder allein einfach nur ein Low Approach ist eine Übung. Ja, weil es ist ein großer Flughafen, es ist viel Funkverkehr. Jeder Pilot, der das mal gemacht hat an so einem großen Flughafen, gerade wenn er nicht so viel fliegt, für den ist es ein Riesenerlebnis, wo er viel sicherlich auch mitnehmen kann. Und deswegen, also ich würde mich da definitiv gerichtlich gegen wehren. Aber wie du schon sagtest, ne, wenn ihr eine Freigabe gebt, natürlich müssen wir selber dafür verantwortlich gucken, dass wir die Abstände zu den Wolkenkratzern in Frankfurt halten. Ne? Das war ja auch mal ein Riesenthema vor vielen Jahren. Das hat sich dann auch alles so ein bisschen geschnitten. Und aber gut, da können wir ja gleich schon zum nächsten Thema kommen. Da gibt's ja, glaube ich, sogar vielleicht eine Lösung, oder?
Durchaus. Du spielst auf die Kontrollzonenanhebung hin. Nehme ich an. Genau. Ja. Also tatsächlich gibt's eine Änderung, die jetzt auch wirklich lange in Bearbeitung war. Also auch bei uns die Verfahrensplaner und alle, die dafür zuständig sind, haben da jetzt eine ganze Weile dran gesessen und sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze lösen kann. Das Problem ist ein bisschen, wir waren bisher, glaube ich, einer der wenigen oder wenn nicht sogar der einzige Airport, DFS kontrolliert, der eine Kontrollzone hatte, die tatsächlich nur 1000 Fuß über Grund hoch ist oder 1200 Fuß über der Platzerhebung. Das ist natürlich nicht viel Platz. Viele, viele andere Airports haben in der Regel mindestens 2000 Fuß AGL, um ihren Verkehr dort irgendwie abzuarbeiten und haben dadurch natürlich ganz andere.
Ja. Entschuldigung, wenn ich nur kurz unterbreche. Tim, wie viel habt ihr? Wie viel Fuß ist Delta hoch bei euch?
Boah, jetzt erfülle ich
mich. Okay, kein Problem.
Zweieinhalb. Ja, ist auch höher, ne? Ja. Genau. Und tatsächlich, geschichtlich weiß ich nicht ganz, wo es herkommt. Also es hat sicherlich alles seine Gründe gehabt und das war für uns jetzt schon auch so arbeitbar. Wir haben natürlich gerade durch unsere Lage mit der Nähe zu Egelsbach im Süden, zu Wiesbaden im Nordwesten, gerade wo in Wiesbaden auch Alpha und Abflüge stattfinden und in Egelsbach zum Teil eben auch Flüge mit Zulu oder Yankee-Plan irgendwie rein und rausgehen, haben wir dort einen sehr engen Bereich mit sehr viel verschiedenem Verkehr, der irgendwie am Schluss geordnet und sicher im IFA-Netz irgendwie eingefädelt werden muss oder irgendwie wieder ausgespuckt werden muss. Das ist natürlich vor allem für die Anflugkontrolle spannend. Wir jetzt am Tower haben natürlich mit unseren direkten Anrainern erstmal nur indirekt zu tun. Und deswegen haben uns jetzt die 1500 Fuß persönlich nicht so sehr gestört. Aber in der Regel, wenn wir eben mit VfR-Verkehr gearbeitet haben, war das immer eine Gratwanderung. Also vor allem für den Piloten und die Pilotin, weil wir da einfach nicht viel Puffer haben. Und wenn man sich mal die ICAO-Karte anguckt oder unser Anflugplatz in der ARP, dann stellt man natürlich fest, dass gerade rund um die Skyline da nicht mehr viel Platz ist. Und diese 2.500 Fuß, da wird jetzt lange darauf hingearbeitet, die werden jetzt mit der nächsten Kartenänderung dann auch kommen. Ich glaube, am 21. März ist es soweit, wenn ich nichts Falsches hier erzähle. Und die ermöglichen in Zukunft tatsächlich gerade vor allem im Bereich der Skyline dann doch ganz andere Möglichkeiten. Die Luftraumstruktur wird insofern etwas komplexer, weil eben noch so ein Luftraumdelta eingeschoben wird in dem Bereich, wo jetzt momentan noch der Charlie abgesenkt ist bis 1.500 Fuß. Wird es einen Delta-Luftraum geben von 1.500 bis 2.500 Fuß, der den sehr, sehr großen Vorteil hat, dass unsere Anflugkontrolle, die diesen Luftraum in der Regel erstmal betreuen, dort keine Staffelungen machen müssen zwischen VFR und IFA-Verkehr. Mhm. Das ist im Luftraum Charlie ein bisschen anders. Und das hilft schon mal enorm, weil dort dann ganz andere Abstände eingehalten werden müssen oder eben nicht mehr eingehalten werden müssen, als das vorher im Luftraum Charlie der Fall gewesen wäre.
Du bist jetzt Towerlotse, da erlebt man ja eine ganze Menge irgendwie, was dir so am Tag an Fliegern und Hubschraubern, sei es WFA und IFA, begegnet. Gibt es da irgendwas, wo du dran gerne zurückdenkst, wo du sagst, das war ein lustiger Moment oder wo du, eine Situation, wo du sagst, um Gottes Willen?
Also sowohl als auch. Tatsächlich haben wir natürlich schon viele spannende Situationen erlebt von sehr professionellen Piloten, die positiv aufgefallen sind. Da sind natürlich immer die Profis zu nennen, also Bundeswehr, Polizei, sowohl die Landes- als auch die Bundespolizei, mit denen es in der Regel wirklich sehr, sehr gut klappt. Die Luftrettung, das ist immer wunderbar. Also auch mit euch, wie gesagt, gerade wo ihr euch im Umkreis auch sehr gut auskennt mit unserem Flughafen-Layout, das hilft uns natürlich immer enorm, ein bisschen vorbereitet oder wenn die Piloten ein bisschen vorbereitet sind, wir klare Angaben geben können, was unsere Pistenschwellen angeht. Wenn ich einem Anfänger irgendwie eine Pistenschwelle vielleicht noch von der Gegenrichtung um die Ohren haue, dann hört man ganz oft am Readback, dass der gerade überhaupt gar nicht weiß, wo als nächstes hin soll. Ja, wir haben von unserem Hauptbahnsystem haben wir schon irgendwie 4 verschiedene Schwellen, dann kommt noch die Nordbahn dazu, da sind nochmal 2 und dann noch die 1.8. Und da ist es tatsächlich in der Regel sehr, sehr schwierig, mit einem Anfänger, der mit dem Layout nicht so vertraut ist, klare Anweisungen zu geben. Da versuchen wir dann tatsächlich immer entweder mit der Autobahn zu arbeiten oder mit unserem Kontrollturm im Norden oder im Süden. Ja, auch das wird in Zukunft noch schwieriger, weil wir jetzt mittlerweile 3 große Kontrolltürme am Airport stehen haben. Wenn du dich nicht auskennst, weißt du nicht, welcher ist von uns, welcher ist unser neuer, welcher ist unser alter, welcher ist der neue Apron Tower und so weiter. Also auch das wird in Zukunft schwieriger. Aber ich sag jetzt mal so ein witziges Beispiel oder viele witzige Beispiele sind während Corona tatsächlich entstanden, was mir jetzt direkt einfällt. Wir hatten tatsächlich mal den außergewöhnlichen Fall, dass nach einem Telefonat ein Pilot aus Kelsterbach mit seinem Motorgleitschirm seinen Lebenstraum wahr machen wollte und während Corona einmal mit seinem Motorgleitschirm über den Airport im Kreis dreht und über Kelsterbach. Ja.
Okay.
Der hatte sich tatsächlich auch extra einen Transponder dann besorgt und war unterwegs gewesen und ich hatte den dann auf der Welle. Und er hatte dann auch echt den Spaß seines Lebens, war nicht viel los, wir konnten den dann echt auch nah ranholen. Und es rollte gerade ein Condor 767 rollte, glaube ich, raus wegen Flug in die Karibik oder so. Und er hatte den dann gesehen und sagte dann nur spaßeshalber über den Funk auch, ja, Tower, ist der fliegende Duschvorhang, ist der auch bei euch auf der Welle? Oder ist der hier irgendwie, soll der hier nicht sein? Ja. Der hat natürlich alles mitgehört. Ich glaube, er selbst fand es auch ganz witzig. Er hat sich dann mal schön zurückgehalten. Aber das sind so Geschichten, das bleibt natürlich ein bisschen
in der Ja. Ach krass, der fliegende Duschvorhang. Aber der wollte auch, der habt ihr auch crossen lassen oder wollte einfach nur über Kelsterbach fliegen?
Nee, der wollte über Kelsterbach fliegen. Okay. Und dadurch, dass wir dann gerade so wenig los hatten, habe ich ihn tatsächlich mal aufs nördliche Vorfeld mal eingeladen. Dann hat er mal einen Kreis gedreht und ist schnell nach Norden wieder abgedüst. Es kann sogar sein, dass du derzeit, ich glaube, unsere Nordbahn auch gar nicht benutzt war. Das heißt, da hat man dann auch ein bisschen mehr Platz noch.
Eben, da war der Flieger geparkt, ja.
Genau. Also von daher war das für ihn, glaube ich, ein once in a lifetime Erlebnis. Ich glaube, er hatte sogar einen Zeitungsartikel und so weiter darüber. Und ja, wir haben ihn auf dem Transponder gesehen, auf dem Radar gesehen mit seinem Transponder. Wir hatten eine gute Funkverbindung. Hat nichts dagegen gesprochen. Ja.
Jetzt war neulich gab es mal wieder einen Presseartikel über ein Flugzeug, was aus Versehen, ich weiß gar nicht mehr, welchem Flughafen das war, aus Versehen fast auf dem Taxiway gelandet wäre. Da standen sogar andere Flieger drauf. Ist sowas bei euch auch schon mal vorgekommen, dass jemand auf dem Taxiway startet, landet, das anfliegt, ihr das in letzter Minute noch irgendwie hinbiegen könnt, dass der dann, weiß ich nicht was?
Also was tatsächlich noch nicht so lange her ist, sind bei uns ein paar in Anführungszeichen Vorfälle gewesen, wo Piloten nach einem kurzfristigen Sichtanflug, also nach einem Pistenwechsel im kurzen Endanflug, statt unserer Centerpiste unseren mittleren Rollweg Taxiway Mike angeflogen sind tatsächlich. Das war bei helllichtem Tag, bei bestem Wetter, beziehungsweise ich glaube ein Vorfall war sogar in der Nacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo tatsächlich einfach dieser Pistenwechsel von uns angewiesen wurde. Zum Teil machen wir das, weil uns persönlich das hilft. Sehr häufig machen wir das aber auch einfach, weil es irgendwie ein Service ist für die anfliegenden Piloten, wenn sie nicht wie normalerweise geplant auf der Südbahn landen, sondern auf der Centerbahn mit so einem Sichtanflug, dann verkürzt sich bei vielen einfach die Rollzeit, weil sie natürlich viel, viel mehr am Terminal sind, kein Pistenkreuzen mehr machen müssen und so weiter. Und wenn wir das irgendwie darstellen können, das Wetter das hergibt, dann bieten wir das natürlich sehr, sehr gerne an. Ich glaube, es natürlich unsere, es gibt unsere Local Carrier, die das natürlich sehr gut kennen und tagtäglich machen. Und dann gibt es aber natürlich auch Airlines, die davon manchmal ein bisschen überrascht sind. Die müssen das natürlich nicht tun. Also wie gesagt, wir bieten das an, wenn sie sagen, nee, wir wollen gerne auf Miles weiterfliegen, dürfen sie das auch gerne. Aber auch tatsächlich gerade viele Airlines so aus dem Süden, ich sag mal, die auch auf so griechischen Inseln oder irgendwo in der Türkei ein bisschen Anflüge gewohnt sind, die machen das tatsächlich auch bei uns mal ganz gerne. Und so kam es dann tatsächlich auch mal, dass wir sowas mal vorgeschlagen haben. Das wurde angenommen und der Pilot hat sich aber mit dem Layout ein bisschen vertan, weil er durchaus, er wusste wohl in seinem Kopf, ich vermute das jetzt einfach mal so, wir haben drei große Pisten. Die Nordbahn ist aber tatsächlich so weit ab vom Schuss, so weit im Norden und so weit im Westen und die Schwelle ist so weit versetzt, dass die vielleicht gar nicht so richtig auf dem Erwartungshorizont irgendwie von den Piloten dort noch war. Und dann ist er tatsächlich bei uns auf den Rollweg Mike geflogen. Wir haben zum Glück das sowohl auf dem Radar als auch auf unserem CFDPS, das ist unser System, mit dem wir sozusagen unsere Flugdaten bearbeiten, war das sichtbar, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Also das System war sich plötzlich nicht sicher, ist so zwischen den Orten der Südbahn hin und her gesprungen. Auf dem Radar sieht man auch ganz gut die Centerlines. Und dann wurde frühzeitig da ein Fehlanflug irgendwie angewiesen. Also das war jetzt nicht irgendwie besonders knapp oder so. Aber das waren tatsächlich in kurzer Zeit, ich glaube, ein oder zwei Vorfälle, die sich da abgespielt haben, so dass wir tatsächlich so ein paar Verfahrensänderungen danach auch bekommen haben. Also mittlerweile steht jeden Tag bei gutem Wetter, wenn es 2:05 in Betrieb ist, in case of visual approach, do not mistake taxiway Mike for runway 25 center. Also es steht sogar auf der ARTIS, wir müssen das ausstrahlen, wenn wir dieses Verfahren arbeiten wollen. Aha. Und wir haben selbst bei helllichtem Tag, haben wir unsere Runway-Befeuerung in 2:05er Richtung tatsächlich immer eingeschaltet, inklusive der Approach-Befeuerung, damit man eben genau diesen Fall in Zukunft vermeidet und meines Wissens ist es seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Da ist jetzt ein bisschen anderes Bewusstsein auch da.
Man muss ja für die Leute sagen, die uns zuhören, sich nicht so mit der Fliegerei auskennen. Man muss, also du hast es schon schön beschrieben, bei der Anflugrichtung 2:05, also in Richtung 250 Grad, liegt die nördlichste Bahn, die 2:05 rechts, ziemlich ab vom Schuss an der Autobahn dahinter und so weiter. Genau. Aber dann gibt es noch die linke Bahn und die mittlere und zwischen der linken und der mittleren, da ist ein riesen Taxiway für Hubschrauberpiloten noch größer. Ja. den haben die dann wohl gedacht, das ist dann wohl die Bahn, wo ich hin soll, so ungefähr. Ja.
Und genau. Interessanterweise ist dieser Taxiway wohl sogar beim Bau des Flughafens mal als mögliche Start- oder Landealternative bedacht worden. Also der ist tatsächlich von den Dimensionen auch so groß, dass man da ganz problemlos nicht nur mit Kleinflugzeugen starten und landen könnte. Diese Möglichkeit ist aber per ERP und auch bei uns von den Arbeitsvorschriften explizit ausgeschlossen. Aber es ist tatsächlich ausgeschlossen, weil es wohl mal vorgesehen war, dass man ihn dafür nutzt.
Ach, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
Das Side-Fact, ja.
Deswegen ist der auch so groß, ja.
Genau.
Du, mal für die Leute, die sich nicht so richtig mit dem Flughafen Frankfurt auskennen oder ihn vielleicht halt nur von ihren Urlaubsflügen mal kennengelernt haben, kannst du mal so ein paar Zahlen nennen, wie viel Starts, Landungen ihr so am Tag habt, wie das in den Ferien aussieht, wie das Verkehrsaufkommen überhaupt so ist, dass die Leute mal eine Vorstellung haben, was so in deinem Kopf an so einem Tag alles vorgehen muss?
Ja, ja gerne. Also wir haben jetzt momentan natürlich im Winterflugbetrieb auch ein bisschen reduzierte Zahlen und es sind auch immer noch so ein bisschen die Nach-Corona-Zahlen. Also es ist kein großer Unterschied mehr zu den Jahren 2018, 2019, wo es richtig gebrummt hat. Aber wir sind trotzdem noch nicht wieder bei 100% vom Vor-Corona-Verkehr. Größenordnung sind wir momentan im Winterflugbetrieb jetzt an einem Durchschnittstag so bei ungefähr 1200 Movements, also Starts und Landungen, die wir insgesamt abarbeiten über den Tag verteilt. Das Ganze findet natürlich statt bei uns im Tagflugbetrieb zwischen 5 und 23 Uhr, weil danach ist Nachtruhe und auch da gibt es bei uns nur Ausnahmeflüge, die irgendwie stattfinden können. Im Sommer hatten wir jetzt auch vergangenes Jahr wieder Spitzentage mit über 1500 Movements am Tag und also unser verkehrsstärkstes Jahr oder der verkehrsstärkste Tag war irgendwann im September 2019. Da hatten wir also einiges über 1600 Movements, die wir am Tag da abgearbeitet haben. Und das war tatsächlich schon auch so ein bisschen, zumindest bei den damaligen Kapazitäten, auch so das obere Ende der Fahnenstange, was wir da erreichen können. Rein rechnerisch ist mehr möglich, aber da muss halt wirklich über den ganzen Tag verteilt alles glatt laufen. Die Abfertigung muss funktionieren. Die Flieger müssen alle einigermaßen pünktlich sein zu den vorher zugewiesenen Slots und so weiter. Und das haut natürlich nicht hin. Dann hast du mal irgendwo noch eine Gewitterwolke stehen, wie es natürlich im August, September auch ganz gerne nochmal stattfindet. Und dann hast du, ich sag mal, einen doch deutlich reduzierteren Wert zu dem, was rein rechnerisch theoretisch möglich wäre.
Ja, krass. Also mit dem Nachtflugverbot quasi haben wir ja dann so im ungefähr 100 Movements pro Stunde.
Genau, ja. Also das kommt ganz gut hin. Wir sind momentan bei einem Eckwert meines Wissens von so um die 104, 105 Movements, die rechnerisch möglich wären. Und angestrebt, auch wenn das neue Terminal mal in Betrieb ist, sind tatsächlich ein Maximum von bis zu 126 Movements pro Stunde. Das soll mal kommen, ja. Aber steht noch ein bisschen in den Sternen, wann es tatsächlich soweit ist. Und dafür muss ich noch einiges tun, weil wir eben, wie gesagt, auch durch unsere Verfahren, die auch alle wichtig sind zum Schutz der Anwohner drumherum, gerade Stichwort Lärmschutz und so weiter, es ist doch einfach so, dass der Flughafen von der Kapazität noch viel, viel mehr abarbeiten könnte, wenn unsere ganzen An- und Abflüge einfach nur geradeaus und mit wenig Heading-Änderungen eben gerade nach dem Abflug stattfinden würden. Aber das macht es bei uns auch so interessant, muss man sagen, dass wir super viele Abhängigkeiten zwischen allen einzelnen Pisten haben. Wir haben insgesamt 4 Pisten, 2 werden in der Regel zum Starten und 2 zur Landung genutzt. Und durch unsere komplizierten Abflugverfahren ist es aber einfach so, dass eigentlich kein Abflug, keine Landung unabhängig zu irgendeinem anderen Verkehr irgendwie stattfinden kann, sondern gerade bei der Centerbahn ist es so, der Lotse, ich reiß das jetzt mal ganz kurz nur ab, muss sich kümmern, wo ist die Landung auf der Südbahn, wo ist die Landung auf der Nordbahn und was macht der 1.8er gerade? Er muss also irgendwie alle 3 anderen Pisten irgendwie vor jeder Take-off-Clearance nochmal prüfen sozusagen, sich zum Teil mit den Kollegen, Kolleginnen auch abstimmen. Und kann erst dann nach am Abarbeiten von einer inneren Checkliste im Kopf dann erst seine Startfreigabe geben. Und das führt natürlich dazu, dass wir da sehr viel interne Kommunikation und Koordination immer haben. Und dass es natürlich deutlich zu Kosten der Kapazität geht, weil wir viel, viel mehr abarbeiten könnten, wenn einfach jeder sein Süppchen kocht, weil jeder weiß, die Flieger sind verfahrensmäßig oder wären so gestaffelt, dass ich einfach mein Ding mache und wenn da auf der Nachbarpiste einer rumgeht, tangiert mich das trotzdem nicht, aber das ist natürlich nicht so.
1.8er hast du gerade gesagt, da meinst du natürlich die Startbahn West da hinten, ne, in Richtung 180 Grad.
Genau, das ist sozusagen die eine Piste oder die einzige Piste, die anders ausgerichtet ist im Vergleich zu den anderen 3 Pisten. Wir haben bei den 3 Hauptpisten, oder ich sag mal 2 Hauptpisten, haben wir eben eine Ost-West-Ausrichtung, 07 und 25, also einmal Richtung 70 Grad und einmal Richtung 250 Grad. Da haben sie noch die dritte Piste im Norden eben hingebaut. Auch die ist gleich ausgerichtet, sodass dort eigentlich wunderbar so auch unabhängig paralleler Betrieb stattfinden kann. Und dann gibt's halt noch die Startbahn West, die Piste 1.8, die doch ein bisschen querschießt. Und da ist es eben einfach so, dass wir auch im Normalbetrieb da sehr, sehr viele Abhängigkeiten haben.
Du sitzt ja in einem wahnsinnig hübschen Tower, muss man sagen. Von außen sieht der jedenfalls cool aus. Kann man nicht anders beschreiben.
Ja, durchaus.
Beschreib doch mal den Leuten, die sowas nicht kennen, wie sieht denn da oben das drin aus in so einer Kanzel? Wie viele Leute sitzen da? Was habt ihr denn da alles so rumstehen, liegen? Ja. Wo guckst du hin? In alle Richtungen stehst du den ganzen Tag mit dem Fernglas in der Hand oder wie funktioniert das?
Sehr gerne. Also wir haben oben prinzipiell für jede Piste einen getrennten Arbeitsplatz. Das heißt, wir haben auch zum Normalbetrieb für jede einzelne Piste einen Lotsen oder eine Lotsin abgestellt, die sich wirklich nur um den Betrieb auf einer Piste kümmern. dann haben wir momentan eine Ground-Position. Das ist bei uns ein bisschen anders als an anderen Flughäfen. Der Flughafen ist ja sehr, sehr groß. Wir machen in dem Sinne kein normales Ground-Business, sondern alles, was sozusagen direkt mit den Parkpositionen zu tun hat, das Rein- und Rausrollen und alles, was auch den Schleppverkehr zwischen den Parkplätzen angeht, das wird alles von der Fraport gemanagt, von Apron, von der Vorfeldkontrolle, die tatsächlich auch nochmals momentan 2, bald sogar 3 eigene Tower am Flughafen haben, von denen aus sie sozusagen den ganzen Pushback-Verkehr und so weiter machen. Ja, das heißt, die sitzen bei uns gar nicht drin, aber wir haben da doch trotzdem momentan einen Groundlotsen noch zusätzlich, der so alle Rollwege unmittelbar an den Pisten und um die Pisten drumherum in den An- und Abflugsektoren noch verwaltet und auch momentan viele Rollwege noch im Süden. Ja, das heißt, das ist ein Kollege, der sich sowohl mit rollendem Verkehr, also mit Piloten auseinandersetzt, als auch mit Schlepperfahrern und Fahrzeugen, die bei uns ins Bahnsystem einfahren möchten und so weiter. Das heißt, das ist tatsächlich auch der einzige Arbeitsplatz, wo wir momentan sogar 2 Funkgeräte haben, einen Flugfunk und einen Bündelfunk, wo die ganzen Fahrzeuge zugange sind, wo es tatsächlich auch durchaus mal sein kann, dass man auf der Position am beschäftigsten ist, weil du halt eben mit 2 Funkgeräten gleichzeitig deinen Betrieb machst und die sich gegenseitig natürlich nicht hören. Das heißt, du bist gerade mit einem Flieger am Quatschen und dann fasselt dir die Feuerwehr auf der anderen Frequenz oder auch ein Schlepperfahrer oder ein Elektriker oder Gärtner oder sonst was. Ein bisschen das Ohr voll und erzählt dir, was er jetzt als nächstes machen möchte. Und da muss man dann einfach auch mal ein bisschen Prioritäten setzen und zwischendurch einfach mal jemanden auch in den Standby-Modus versetzen. Und dann haben wir noch 2 Delivery-Positionen. Also bei uns oben im Tower sitzt auch die Delivery Arbeitspositionen, wenn man das so möchte. Das sind bei uns die Platzkoordinatoren oder Platzassistenten, die selbst mit unterschiedlichster Laufbahn bei uns gelandet sind. Das sind zum Teil eben als Flugdatenbearbeiter aus dem Center. Deren Hauptaufgabe bei uns ist vor allem das Erteilen von Anlassfreigaben, vor allem für die ganzen IFA-Flüge, wie wir sie hauptsächlich haben. Das heißt, die kümmern sich so ein bisschen um die Flugpläne, lesen die Anlassfreigaben und die Streckenfreigaben vor, kümmern sich bei uns um das ganze Airport-CDM-System. Das ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema, aber im Prinzip sorgen sie dafür, dass kein Flieger vor seinem Start zu lange irgendwo an der Piste stehen muss, weil prinzipiell jeder, der fertig ist, einfach seine Triebwerksanlassfreigabe bekommt, sondern die sorgen ein bisschen dafür, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Kümmern sich im Winter noch um die Enteisung und so weiter und haben auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, sind aber in dem Sinn keine ausgebildeten Lotsen. Die dürfen also unseren Job nicht machen, wir dürfen aber deren Job auch nicht machen. Also wir machen das nur im Nachtdienst. Mhm. Aber das hat so viele Spezialthemen, bringt das mit sich, dass es da wirklich auch eine eigene Ausbildung für braucht.
Ja, mir ist das schon mal passiert, da musste ich in Frankfurt landen, da habe ich Delivery übersprungen.
Genau, und da muss man auch tief in der ERP blättern, dass man das liest, dass man sich da auch als VFA-Pilot auf jeden Fall melden muss am Anfang.
Genau. Aber ist völlig normal. Genau. Da stand ich dann schon an der Piste und dann, also, da haben Sie eigentlich mit Delivery gesprochen, sage ich, oh nee, aber mit Ground.
Ja, genau. Ja, ist bei euch auch nicht so schlimm, kommt ja bei uns in der Regel auch nicht so oft vor. Aber ist dann natürlich, also in der Regel, wenn du als, ich sag mal, normaler, selbst wenn du als VFA-Pilot alles richtig machst, dann hast du, bevor du abgeflogen bist, schon auf mindestens 3 verschiedenen, tendenziell eher sogar 4 oder 5 verschiedene Frequenzen geflogen. Das kann ja nicht passieren.
Genau.
Ja. Und dann haben wir noch einen Supervisor, der hinten sitzt bei uns, der Chef, der sozusagen ja so ein bisschen die Aufsicht hat und im Zweifelsfall auch bei uns koordinierende oder unterstützende Aufgaben dann übernimmt und die Dienstplanung und so weiter. Das heißt, in Summe sind wir eben 5 Lotsen, Lotsinnen, 2 Leute bei Delivery und 1 Supervisor. Die Arbeitsplätze sind fast alle gleich, zumindest lotsenseitig. Da haben wir eine Luftlage, also ein Radar, mit dem wir staffeln können. Wir haben eine Bodenlage, die wir auch zu Staffelungszwecken nutzen dürfen. Also ein sehr, sehr genaues Bodenradarbild, wo wir auch eigentlich alles, was mit Transponder irgendwie rumrollt, bei uns auch sehen. Und Besonderheit bei uns ist so ein bisschen, dass wir im Norden des Flughafens sitzen, aber eigentlich 3 von 4 Arbeitspositionen, also 3 von 4 Pisten nach Süden gucken. Oder im Süden des Towers liegen. Das heißt, wir gucken auch, wenn wir die Pisten arbeiten, jeweils jeder Lotse guckt auf seine Piste. So ist das in der Kanzel oben aufgeteilt. Und dadurch haben wir tatsächlich, das ist verwirrend für viele Neulinge, unsere Bodenlage gedreht. Also die ist nicht nach Nord ausgerichtet, so wie das normale Radarbild, sondern die ist tatsächlich einmal um 180 Grad gedreht. Das heißt, du hast auf deiner Luftlage, kommt halt der Flieger aus einer anderen Richtung, als er von der Bodenlage plötzlich angezeigt wird. Da muss man am Anfang sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber ansonsten sind das so unsere Haupttools. Und dann haben wir noch ein paar Touch-Monitore, wo wir sozusagen mit dem Stift unsere Eingaben machen können. Da laufen also unsere komplette Flugdatenverarbeitung, läuft da drüber. Wir sehen die ganzen Flugstreifen. Wir können dort die ganze Befeuerung vom Flughafen schalten. Das ist bei uns vor allem dann wichtig, wenn wir Stop-Bars an- und ausschalten müssen bei Rollfreigaben. Und dann haben wir noch so allerlei Zusatzmonitore mit Wetterinformationen, Status von unseren ILS-Systemen und Kameras und so weiter. Also das ist schon, sieht schon ganz gut aus da oben. Ja.
Schon ultra komplex. Und am Anfang noch so, ja, gar kein Problem. Frankfurt ist gar nicht so ein busy Flughafen, da kann jeder mal reinfunken. Du reißt dann schon nicht den Kopf ab und du kommst nur mit, ja gut, wenn ihr bei uns anlasst, bis ihr starten könnt, habt ihr mindestens einmal die Frequenz gewechselt, in der Regel mehr so fünfmal. Das ist so für den normalen VFA-Piloten vielleicht auch wirklich ein bisschen überfordernd.
Ja, ja. Aber tatsächlich... Ja, entschuldige,
erzähl dir das mal. Ich muss das selber zugeben, wenn wir mal in Frankfurt landen, was alle Jubeljahre mal vorkommt, wenn wir da irgendeinen VIP-Transport haben, was der VIP auch immer sein mag, da hat man doch schon ein bisschen Respekt. Also ich mag
das, das verstehe ich auch total
gerne, an solchen Flughäfen anzufliegen. Aber es ist, wie Andreas sagt, wenn man da nicht einmal sich das komplette Ding durchliest, dann hast du schnell mal was übersehen. Und aber wie du dann auch sagst, es ist ja oft auch gar nicht so schlimm.
Genau. Also das ist uns ja völlig bewusst. Das Thema ist, wir haben natürlich gerade was VFA-Verkehr angeht, sehr, sehr selten überhaupt mit Landungen oder Abflügen zu tun. Also das seid ja in der Regel mal ihr, aber ich sag mal, der Durchschnitts-VFA-Pilot, der verständlicherweise verzichtet lieber drauf. Ich glaube, es kostet so um die 1.500 Euro dort einmal irgendwie Landung, ein bisschen Handling, ein bisschen Rollen und wieder abfliegen. Immer abgesehen davon, dass es ja sogar irgendwie so einen Airport-Slot braucht und man sich da wirklich ein bisschen auch vorher drum kümmern muss. Deswegen haben wir in der Regel mit Starts und Landungen wirklich gar nichts zu tun. Und demnach ist sozusagen alles, was bei uns wirklich bis zum Boden kommt und irgendwie das GATT erreicht oder so, ist mal mindestens IFA trainiert und kennt sich zumindest ein bisschen besser aus.
Und was das GATT erreicht, gibt es viele, die bleiben auf dem Weg dahin irgendwo hängen, gehen verloren in dem Riesenflughafen?
Durchaus. Und da muss man sich selbst auch unsererseits immer mal wieder ein bisschen zurückhalten und wortwörtlich grounden. Wir haben natürlich von da oben einen ganz tollen Blick und auch der 747-Pilot hat einen ganz tollen Blick auf die Rollwegbezeichnung und kann 4 Kilometer vor sich gucken. Wir vergessen immer ein bisschen, und das wird einem dann immer erstmal bewusst, wenn man mal wieder mit dem Follow-Me auf dem Boden unterwegs ist, wie groß so ein Rollweg ist, wie schwer aus 2 Meter Cockpithöhe überhaupt so eine Taxiway-Bezeichnung zu sehen ist und wie komplex das Ganze ist, wenn rund um dich herum an einer Taxiway-Kreuzung 10 Schilder stehen und du eben nicht mit dem Flughafen-Layout vertraut bist. Ja, deswegen habe ich mir mittlerweile auch tatsächlich angewöhnt, und das machen viele Kollegen auch, wenn du eindeutig merkst, es ist jemand da, der sich nicht auskennt, dann haue ich dem keine Taxiway-Bezeichnung mehr um die Ohren, sondern da sage ich jetzt links, die nächste rechts und dann bitte wieder links. So, ja, und dann ist mir völlig egal, Hauptsache er ist erstmal von der Piste weg, ob er jetzt Sierra 16, beziehungsweise in dem Fall ist es Romeo 11 oder Romeo 13 oder sonst was, ist mir dann völlig egal, Hauptsache er ist mal weg von der Piste. Ja. Man hat die Erfahrung gemacht, wenn ich Rollwege als Abrollwege irgendwie anweise, dann bleibt derjenige verständlicherweise auf der Piste stehen, liest erstmal, guckt sich um und das kostet halt wichtige Zeit, wo dann im Zweifelsfall hinten irgendjemand draufhängt.
Ja, ich wollte noch mal kurz einwerfen, weil wir hatten den Begriff GATT vorhin, das ist das General Aviation Terminal für die, die sich damit nicht so auskennen. Das heißt, da werden alle Flieger hingeschickt, die jetzt nicht irgendwie wie eine Airline an den Finger müssen, an der Außenposition im Sinne von Passagiere rein, raus, so ein praktischer Linienbetrieb, sondern da fliegt man hin, wenn man als Normalo in Anführungsstrichen am Flughafen landet und wird dann da abgefertigt, das GATT sozusagen.
Genau. Ja. Und kurze Randnotiz. Ja, Entschuldigung.
Wie machst du deine Randnotiz?
Wir haben jetzt mittlerweile sogar 2 GATs. Sie haben jetzt ein neues gebaut, weil das alte bald einem Rollweg weichen wird. Und das führt momentan immer mal wieder auch zur Verwirrung, weil viele Leute, die schon immer mal in Frankfurt gewesen sind, das alte GATT kennen, da hinrollen und dann ist da plötzlich nichts mehr, beziehungsweise sind zum Teil die Rollwege gesperrt. Und dann folgen noch 7 weitere Taxiways, die sie jetzt plötzlich rollen müssen, um im neuen GATT anzukommen. Das ist nicht einfach. Das ist uns auch bewusst, ja.
Ja, und ich fand es eben so schön, dass du es gesagt hast. Ihr helft dann auch mal den Leuten, die sich damit nicht so auskennen. Ich bin ja neulich auch bei euch erst gelandet und da musste ich Romeo 1.1 raus. Und dann hat er auch zur Sicherheit nochmal gesagt, so halblinks, weil Romeo 1-1 kannst du ja, so verständnistechnisch könntest du auch nach links abbiegen, das ist aber nicht gewollt, sondern so halblinks. Das hat mir dann echt im US-Moment schon geholfen, weil du in diesem kleinen Hubschrauber, riesen Rollwege, Schilder überall, okay, welcher ist jetzt welcher? Das ist dann auch für mich dann schon immer noch neu, wenn du da irgendwie noch nicht warst in der Ecke, und deswegen, das hat mir schon geholfen, das war schon gut, ja. Auch wenn ihr alles tut, um keinen Hubschrauber mehr dazu haben, ihr habt kein Helipad mehr.
Nee, tatsächlich, ja, wirklich.
Ja.
Da gibt's ja wirklich ganz, ganz wenig Positionen nur noch, ja. Das ist nicht ganz einfach, da gebe ich dir recht, ja.
Bist, Martin, du fliegst ja auch Flugzeug, hast du vorhin gesagt, ne?
Genau.
Bist du schon mal in Düsseldorf gelandet?
Nee, leider noch nicht. Nee, tatsächlich bin ich jetzt da, nur habe ich schon ein paar Mal gekreuzt, aber gelandet bin ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das bezahlen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was das da so kostet.
Du, das sind keine Frankfurter Preise. Ne? Nee. Wir sind Rheinländer, wir können. Du kannst gerne bei uns vorbeikommen. Also
bei uns sehr gut.
Kannst du direkt landen, aber du kannst auch zu uns zur Fliegerstaffel rollen, weil wir haben ja auch zwei kleine Flugzeuge, zwei Cessnas. Da kannst du auch bei uns vorbeikommen. Schön. Und dann ist das auch Parken außerhalb des Flughafengeländes offiziell.
Ja.
Ah, da kriegen wir schon was hin. Okay. Johanna hört vielleicht
auch
noch
zu,
die hatten wir schon mal hier im Podcast. Die kann bestimmt auch noch was regeln.
Ja, sehr gut. Nee, sehr, sehr gerne. Also ich sag mal, wenn das jetzt nicht vierstellig ist, dann denke ich da gerne mal drüber nach, ja.
Oh, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir sind da auch, früher mal bin ich da viel für Filmflüge gelandet, so teuer kann das, glaube ich, nicht sein. Also, das müsste im, aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, will mich auch nicht aus dem Fetzen legen. Hinterher sage ich irgendwas Falsches und dann kaching. Ja. Irgendwie so. Wahnsinn.
Ja, sehr schön.
Martin, wie ist das nochmal ganz kurz zu deinen Arbeitszeiten? Wenn du Trauerlotse bist, bei mir ist es meistens eine 12-Stunden-Schicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Sitzt du 12 Stunden oben an deinem Arbeitsplatz?
Nee, das ist tatsächlich nicht erlaubt. Also wir haben ganz normale 8,5-Stunden-Schichten, die so vorgegeben sind. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir tatsächlich rechtlich abgesichert sind, was unsere Arbeitszeiten angeht. Das ist sehr streng kontrolliert, wie lange wir tatsächlich maximal oben sitzen dürfen. Bei uns in Frankfurt ist es mittlerweile so, das hat sich durch irgendeine komplizierte Formel ergeben, dass wir bei einem 8,5-Stunden-Tag, beginne ich meinen Dienst jetzt zum Beispiel bei einer Frühschicht um 5.30 Uhr, habe eine halbe Stunde Wege- und Briefingzeit, weil wir tatsächlich relativ weit von unserem Parkhaus oder auch vom Terminal, ich persönlich fahre oft mit den Öffis, erstmal bis zu unserem Tower brauchen. Wir sind ja auch im Sicherheitsbereich des Geländes. Das heißt, wir müssen auch erstmal durch die Einlasskontrolle von der Lufthansa Technik und haben dann da irgendwie schon mal allein 10, 15 Minuten Fußweg, den wir laufen. Dann ist es noch die Einlasskontrolle, die wir machen müssen, die Sicherheitskontrolle. Und dann sind wir irgendwann im Tower und haben dann da noch eine Viertelstunde Briefingzeit in der Regel. Dort lesen wir uns einfach Besonderheiten durch, die uns vielleicht an dem Tag oder in der Woche erwarten. Auch irgendwelche Film-Fotoflüge, irgendwie abgemeldete Radarsysteme oder irgendwelche nicht funktionierenden Beleuchtungsanlagen bei uns oder sonst was. Also kann ganz beliebig sein. Und dann würde ich bei einem 5.30 Uhr Dienst um 6 Uhr oben die Kollegen ablösen. Und dann sind quasi noch 8 Stunden übrig. Und von den 8 Stunden haben wir 2 Stunden 15 Pausenanspruch tatsächlich. Und entsprechend 5 Stunden 45, die wir dann tatsächlich aktiv an Bord sitzen. Mit maximal 2 Stunden Blöcken, die wir machen dürfen. Das heißt also, ich muss spätestens nach 2 Stunden muss ich dann wieder abgelöst werden und habe dann in der Regel mindestens eine halbe Stunde, nicht mal auch eine Stunde oder eine Stunde 15 Pause. Und so verteilt sich das in der Regel auf 4 Blöcke Arbeiten und 3 Pausen dazwischen.
Aber wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und du maximal 2 Stunden am Stück arbeiten darfst, aber sagst, du wirst dann machst dann aber nicht 2 Stunden Pause, das heißt, dann rotiert ihr irgendwie an den Plätzen, oder?
Genau, richtig. Also dadurch, dass wir natürlich oben auch viele Plätze haben, ist es so, dass jeder Lotse, jede Lotsin auch komplett Zulassung für alle Pisten eben hat. Also das heißt, ich habe 5 Berechtigungen, 4 Pisten und eine Groundposition, die in der Prüfung sozusagen dann auch abgearbeitet werden. Man kriegt das eingetragen in der Lizenz. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich aus der Pause wieder hochkomme, gucke ich in unseren Pausenplan, wer ist als nächstes dran, wer geht jetzt weg, und den oder diejenige löse ich dann aus ihrer Arbeitsposition dann ab. Genau, das heißt, man rotiert tatsächlich den ganzen Tag. Es gibt immer ein bisschen die Besonderheit, dass natürlich die Trainees, die bei uns momentan auch sehr aktiv noch ausgebildet werden, logischerweise immer gern dorthin gehen, wo es richtig brennt oder richtig brummt. Das heißt, da wo viel los ist, kann es auch mal durchaus sein, selbst wenn du keine Pause hast, dass von hinten ein Trainee mit Coach kommt, der auf die Schulter klopft und sagt, sorry, müsste ich mal bitte da hinschieben, wo gerade gar nichts los ist oder weniger los ist.
Und du sagst, yeah,
und dann, okay, alles klar. ganz definitiv nicht. Nee, das sind natürlich immer die beliebten Positionen, auch wenn man fertig ist. Mhm. Da, wo viel los ist, da geht die Zeit schnell rum. Und das macht natürlich irgendwie mit Abstand am meisten Spaß.
Aber wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, du hast gesagt, du löst dann morgens um 6 die Kollegen ab. Das heißt, der Tower ist aber auch, wenn ihr Nachtflugverbot habt, 24/7 besetzt für Notfälle.
Genau, genau so ist es. Also wir haben einen Nachtdienst, der von 10 bis 6.30 Uhr geht, beziehungsweise zwei Kollegen, die dann zum Nachtdienst kommen. Wir haben nachts tatsächlich, ist es erlaubt, dass wir Einmannbesetzung machen. Das heißt, sobald gar kein Flugbetrieb mehr stattfindet, ab 11, wenn die letzten Landungen drin sind, die letzten Abflüge raus, dann ist es so, dass wir uns die Nacht sozusagen durch zwei teilen und dann sitzt immer mindestens eine Person oben und die Person ist dann, wäre theoretisch verfügbar, wenn wir irgendwelche besonderen Flüge hätten. Also wir hatten jetzt die Tage zum Beispiel mal wieder Flugvermessung. Das kann halt in der Regel nur nachts stattfinden, weil tagsüber einfach zu viel los ist. Dort werden unsere An- und Abflugsysteme dann ausgiebig vermessen von der King Air. Das findet ja so 2 bis 3 Mal im Jahr ungefähr statt, oder es ist irgendwas kaputt, dann auch öfter. Und dann haben wir natürlich den Flughafen offen für mögliche Notfälle, die reinkommen. Sowohl technischer Art als auch medizinischer Art. Das kommt also durchaus mal vor, dass der Flughafen dafür benutzt wird. Und dann haben wir relativ regelmäßig stattfindende Organtransporte zum Beispiel. Also auch das sind Flüge, die sind ausgenommen. Wenn Organe oder Ärzteteams irgendwie transportiert werden müssen, die mit irgendeiner Learjet oder irgendwie einer Cheyenne da rein und raus gehen, kommen die auch ganz gerne mal zu uns, weil dort natürlich die Anbindungen dann auch an die entsprechenden Kliniken gegeben sind.
Toll, interessant. Ja, das werden dann teilweise auch wir sein mit unseren Organjets, die dann...
Genau, also Heliflight habe ich schon öfter mal mit der Cheyenne gesehen. Habt ihr die noch? Ja, ich glaube.
Ne? Ja, ist noch da.
Ja,
das ist noch da.
Ich gehe jetzt mal von einem Flugzeugtyp aus.
Ja, ja, genau.
Nee, keine Pilotin, Entschuldigung. Ja.
Tim, ich kenn diese Bezeichnung von dem Flugzeug auch nur, weil es bei uns steht. Sonst hätte ich keine Ahnung, was das ist.
Ich habe auch überhaupt keine Ahnung von dem Flugzeug. Ich weiß, dass ich mit einer 747-800 mal den längsten Linienflug von Deutschland aus gemacht habe, nach Buenos Aires letztes Jahr.
Ach, nicht schlecht, ja.
Das war ziemlich geil. Ja. Also da vor dieser riesen Anzeigetafel zu stehen und man hat sich quasi schon sein ganzes Leben gewünscht, mal drauf zu zeigen und zu sagen, da fliege ich jetzt hin. Das war schon geil.
Cool.
Und einmal im Jahr bin ich auch eigentlich in Frankfurt am Flughafen für die Fernreisen. Das bietet sich halt einfach an, von Köln mal eben nach Frankfurt und von da aus in die weite Welt.
Ja.
Hast du einen Tipp für mich, wenn ich das nächste Mal da bin? Wo kriege ich das beste Essen?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich muss ich dir gestehen, trotz dass das mein Arbeitsplatz ist, bin ich super selten nur im Terminal. Und wenn dann in den einschlägigen Bereichen unten, die irgendwo rund um den Bahnhof drumherum sind. Deswegen kann ich dir gar keinen aktuellen Tipp geben.
In den einschlägigen
Bereichen? Günstig ist es nirgendwo.
In den einschlägigen vom Bahnhofbereichen, okay, ich verstehe.
Ja, das klingt jetzt so blöd, aber ich sag mal, da sind so ein paar Standardketten, die man durchaus kennt. Dann gibt es eine gute Currywurst und einen guten Asiaten. Also die kenne ich ganz gut, aber im Terminal selbst bin ich erstaunlich selten. Auch weil ich dank meiner nahen Wohnung, sage ich jetzt mal, zum Airport in Mainz, auch meistens vor den Flügen immer nur so knapp da bin, dass ich einmal durch die Sicherheitskontrolle durch, Koffer abgeben und rein in den Flieger. Deswegen bin ich da leider ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Da könnten mir die Apron-Lots ein bisschen besser helfen, weil die mit ihrem Tower tatsächlich direkt auf dem Terminalbereich auch sitzen und die sicherlich dort auch die verschiedensten Läden alle mal für ihre Mittagspause nutzen, vermute
ich jetzt. Ja, kenne ich. Ich bin ja auch seit 15 Jahren im Düsseldorfer Flughafen und kenne den auch nur von mal eben schnell zum Terminal und weg da.
Ja.
Kann ich dir auch sonst nichts sagen. Aber wenn es vielleicht einer hört und hat einen schönen Tipp für mich fürs nächste Mal, irgendwelche Geheimtipps am Frankfurter Flughafen, gerne in die Kommentare.
Burger King und KFC.
Hey Mensch, Andreas, wow.
Also da gibt es auch einen Asiaten unten und McDonald's wahrscheinlich und so weiter. Das gibt es alles unten in der Ebene beim Terminal 1.
Genau. Ja.
Toll. Auf jeden Fall hast du den besten Ausblick da oben. Das muss man echt schon sagen. Ne? Da...
Das kann man so sagen, durchaus. Ja, und wir haben das Glück, nochmal ganz kurz ergänzen, wir haben ja im Süden noch einen alten Tower stehen, der momentan noch unser Contingency Tower ist. Das heißt, im Notfall könnten wir mit alle Mann könnten wir da relativ kurzer Zeit bei einer Evakuierung des Nordtowers, wenn das mal nötig wäre, alle in den Süden fahren und dort, ich sag mal, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde den Betrieb auch wieder aufnehmen. Und auch von dort ist die Aussicht sehr schön. Auch nach Norden guckend, da hat man nicht die Sonne immer im Gesicht den ganzen Tag, hat die Skyline im Hintergrund. Wir hatten während Corona mal wieder ein bisschen dort gearbeitet, auch einfach, weil, ja, weil das mal irgendwie sich angeboten hat, weil eh zwei Pisten zu waren. Und das habe ich auch sehr genossen. Das werden wir leider nicht mehr so lange machen können, weil wir den vermutlich nicht mehr so lange betreiben können.
Weil?
Tower, weil einfach der so alt ist mittlerweile, dass dort sehr, sehr umfangreiche Renovierungsmaßnahmen stattfinden müssten. Vor allem Stichwort Brandschutz und so weiter. Und das kostet einfach alles sehr, sehr viel Geld. Und da wird gerade ein bisschen diskutiert, inwiefern sich das rechnet oder ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe.
Ja, aus Containern kann man schöne Sachen bauen, habe ich gesehen schon.
Ja, Notlösung wäre ein VW-Bus irgendwo zwischen den Pisten. Ja, genau. Ja, irgendwie so mit einer Handfunke. Ja.
Radio Powerplay gab es ja früher mal mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Die hat eine lange Antenne drauf. Und ja, toll. Also sehr interessant. Wirklich, Martin. Tim, hast du noch eine Frage?
Ja.
Meine letzte Frage. Wo würde es dich am liebsten mal in die Welt von Frankfurt aus hin verschlagen? Auf welchen Flieger würdest du gerne mal mit draufspringen?
Du meinst jetzt ganz unabhängig von der Flugsicherungswelt, sondern eher so mal als Ziel.
Ja.
Ja. Tatsächlich, was du eben angesprochen hast, ich würde super gern mal auch den Flug nach Südamerika mal antreten, Richtung Buenos Aires. Vor allem irgendwie von dort aus nochmal weiter so Richtung Patagonien mal zu fahren oder zu reisen. Das ist irgendwie noch ein großer Traum, das steht noch auf der Bucketlist. Und ist irgendwie auch immer ein besonderer Flug. Also wenn man mit den Leuten spricht, die Route wird bei den Lufthanseaten, bei den Jumbo-Kapitänen oft irgendwie auch als Abschiedsroute genommen, hatte ich den Eindruck jetzt zuletzt. Scheint gut zu sein.
Ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, ich kann es nur empfehlen, es war super. Ich bin zwar nicht nach Süden, nach Patagonien, sondern dann durch Uruguay, aber kann ich genauso empfehlen. Ist wunderschön. Ja. Und der Flug ist auch toll.
Schön.
Ich bin von da auf die Falklandinseln und weiter in die Antarktis.
Wow. Das wäre mal Thema. Thema für eine nächste Folge. Das interessiert mich.
Ja, genau. Jetzt kann man mal so drüber reden. Kein Thema. Ja. Super, Martin. Ja. Toll. Du, lieben Dank für deine Zeit,
sehr gerne.
Die du dir genommen hast. Ja.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Ebenso. Jetzt haben wir uns wenigstens mal gesehen, sonst nur gehört.
Genau.
Bewusst oder unbewusst, je nachdem. Ja.
Ja.
Und vielleicht klappt es ja wirklich mal, wenn der Tim irgendwas bei den Landegebühren klar machen kann in Düsseldorf, dann rollst du mal bei ihm vorbei.
Super gerne. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich habe momentan ein schönes Spielgerät an der Hand, mit dem man auch die großen Flughäfen glücklich machen kann. 170 Knoten auf dem Final ist kein Problem.
Ja. Oh ja.
Das ist schön. Genau.
Ja. Toll, Martin. Dann lieben Dank dafür.
Ja, danke euch für die Einladung.
Von mir auch. Wie gesagt, die Einladung steht. Wenn du mit deinen 170 Knoten dann auf dem Final bist, sag kurz vorher Bescheid. So schnell kann ich nicht rausspinnen, dann bist du schon vorbei. Aber wie gesagt, die Einladung
kein Problem.
Steht und würde mich freuen.
Ja. Und andersrum auch so. Ich weiß nicht, wie oft ihr es tatsächlich nach Frankfurt mal schafft. Das sind ja bei uns doch in der Regel eher Sperber und Ibis, die da irgendwie das Hausrecht haben. Und mal der Pirol. Aber trotzdem, wenn sich's mal ergibt, dann sag gerne vorher Bescheid.
Mach ich.
Und dann könnt auch ihr mal unseren Tower inspizieren.
Sehr haben wir ja gerade erst gemacht, Martin. Also nicht den Tower inspiziert, aber von außen mal vorbeigeflogen.
Genau.
Super,
genau.
Danke dir dafür. Machen wir gerne, oder Tim?
Ja, absolut. Ich habe das verstanden mit dem Tower inspizieren.
Ja. So machen wir das. Dann macht's gut und ich wünsche euch einen ganz tollen Donnerstag und allen, die zuhören, natürlich auch.
Ja,
gleichfalls.
Macht's gut.
Schönen Abend euch. Tschüss.
Ciao.